Professor Dr. Christian Stöcker ist Spiegel-Bestseller-Autor, Spiegel-Kolumnist, Psychologe und Professor für digitale Kommunikation in Hamburg. Und heute ist er bei uns in Kreuzberg. Willkommen bei Thermondo, Deutschlands Nummer 1 der Wärmepumpe.
Danke für die Einladung.
Christian, wie heizt du zu Hause?
Ich habe eine Wärmepumpe. Und zwar schon länger, als es Thermondo gibt, nämlich seit 15 Jahren. Ich sage jetzt nicht, von welcher Firma der ist, aber ich habe eine Erdwärmepumpe mit dir und seit 15 Jahren absolut klaglos und wunderbar unser Haus beheizt.
Also es wird warm, es ist logischerweise nicht zu kalt zu Hause, es gibt keine Beschwerden.
Nein, also und es gibt keine, die Erdwärmepumpe ist natürlich auch vollständig verkapselt, da steht auch nicht irgendwas rum oder so. Also wir haben halt eine konstante Temperatur und eine sehr angenehme Atmosphäre so, ne? Also keine Heizkörper, Fußbodenheizer. Also wenn man ein Haus neu baut und da eine Wärmepumpe drin ist, ist das mit Sicherheit die schlauste Lösung, die man sich aussuchen kann. Da gibt es keinen Zweifel.
Wenn die Wärmepumpe dann die schlauste Lösung ist, warum haben wir 2023 so eine Heizhammer-Debatte gehabt?
Kurze Antwort, weil es in Deutschland mächtige Branchen gibt, die gerne weiter mit Gas Geld verdienen wollen. Also die einzige Branche, die sich am Ende über das dann final in mehreren Runden immer weiter entkernte Gesetz am meisten gefreut hat, war ja die deutsche Gasbranche. Und da hängen aber natürlich auch deutsche, die Versorger, also Stadtwerke und so weiter zum Teil drin. Auch da gibt es Leute, die immer noch sehr gerne auf das Gas setzen wollen. Das ist ein wichtiger Absatzmarkt, so eine neue Heizung hält halt 20 Jahre. Da freut man sich über, wenn man da nochmal ein paar hunderttausend dazu überredet, einem weiterhin das eigene Produkt abzukaufen, auch wenn es nicht kompatibel mit unserer Zukunft ist.
Lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln. Also 2022 sind wir bei Thermondo eben in die Wärmepumpe eingestiegen. Mhm. War ein sehr guter Start. Damals war es natürlich so, dass die Ukraine von Russland angegriffen wurde. Dementsprechend sind die Gaspreise nach oben gestiegen. Die Menschen haben eine Alternative gesucht. Die Wärmepumpe war dann genau das Richtige. Und dann 2023 gab es dieses Leak. Der Gesetzesentwurf wurde geleakt und plötzlich haben wir etliche Headlines gesehen in verschiedenen Medien, die dann vom sogenannten Heizhammer gesprochen haben. Es würde 150.000 Euro kosten, die Wärmepumpe einzubauen. Und plötzlich waren die Menschen verunsichert. Und wir haben diese Debatte ungefähr ein Jahr hat uns die Debatte begleitet. Wir merken das natürlich bei Thermondo jeden Tag. Wir sind jede Woche bei 1.000 Menschen zu Hause, beraten die eben zum Heizungswechsel. Mhm. Und die waren natürlich davon beeinflusst. Mich würde es jetzt interessieren, du hast dich mit den ganzen Machtstrukturen sozusagen dahinter auseinandergesetzt, also den Machtstrukturen hinter der Fossillobby. Wer steckte da eigentlich dahinter jetzt bei diesem Heizhammer?
Naja, also jetzt so genau auf jemanden zu zeigen und zu sagen, der war's, ist schwierig. Aber man kann schon sagen, dass, also erstmal der Hergang, ne? Also wir haben einen Gesetzentwurf, der ein interner Referentenentwurf ist, also einer, der noch nicht mal in die Ressortabstimmung geht, also die früheste Phase überhaupt. Der wird dann von wem auch immer durchgestochen an die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung gehört dem Springer Verlag und der gehört zu noch in diesem Jahr zu einem Drittel KKR, Kravis Kohlberg Roberts, einem der größten Private Equity Investoren in fossile Brennstoffe, der auch in den letzten paar Jahren nochmal für viele Milliarden Gas-Assets, LNG-Assets gekauft hat. Also die Bild-Zeitung gehört zu substanziellen Teilen einem Unternehmen, das hohes Interesse daran hat, dass in Deutschland weiterhin Gas verbrannt wird. Sage ich jetzt, ohne einen Kausalzusammenhang herzustellen, ist aber eine interessante Information im Kontext. Dann wird der Referentenentwurf medial zerpflückt und zwar auf eine Weise, die schon mit dem, was da drin steht, eigentlich nichts zu tun hat. Also da wird ganz viel darüber erzählt, was da angeblich drin steht, was nicht drin steht. Und gleichzeitig wird überhaupt nicht erzählt, lustigerweise gibt es immer noch Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus, die das jetzt gerade merken, dass das so ist, dass viel von dem, was da angeblich Robert Habeck sich Schlimmes ausgedacht hat, schon im Gesetz von 2020 drin steht, nämlich, dass man irgendwann keine Öl- und Gasheizung mehr haben will, mit zum Teil sehr konkreten Ansagen. Also das war ja auch nicht das erste Gebäudeenergiegesetz, sondern eine Novelle eines bestehenden schwarz-roten Gesetzes. Dann wird das Gesetz nochmal aufgrund dieser massiven Kampagne, also die Bild-Zeitung alleine macht hunderte von Texten nur über das Thema Wärmepumpe, wo man schon sagen muss, hui, interessante Gewichtung. Prägt diesen Kampfbegriff Heizhammer. Ich habe neulich mich mit einem Springer-Insider unterhalten, der hat gesagt, er hat von Kai Diekmann mal gehört, wenn wir das eine Woche lang gesagt haben, das ist noch nicht die Kampagne. Die Kampagne ist erst, wenn man das wochenlang immer wieder tut. Und genau das ist dann natürlich passiert. Dann unter diesem gewaltigen Druck wird das Gesetz dann geändert. Im Koalitionsausschuss einigt man sich auf ein geändertes Gesetz. Christian Lindner, Chef der FDP, tritt vor die Kameras und sagt, wir haben das Gesetz jetzt auf eine marktwirtschaftliche Basis gestellt und so, jetzt alles super. Dann ist der FDP-Parteitag und dann tritt ein Mann namens Frank Schäffler auf. Und Frank Schäffler mit 30 Rebellen bringt diesen Gesetzentwurf zu Fall, indem er sagt, wir brauchen einen anderen Ansatz. Und zwar einen, bei dem der Gebäudesektor früher in den Emissionshandel einbezogen wird. Also Heizen wird dann teurer, aber wir brauchen kein Gebäudeenergiegesetz. Noch auf dem Parteitag kassiert Christian Lindner dann den Aspekt mit, wir holen das, den Gebäudesektor früher in den Emissionshandel. Das geht leider nicht mehr, aber das Gesetz machen wir jetzt auch nicht so, wie wir es bereits im Koalitionsausschuss verabschiedet haben. Und dieser Frank Schäffler, muss man dazu sagen, ist Geschäftsführer eines Instituts namens Prometheus-Institut, das von ungenannten Spendern finanziert wird, was ich an sich schon hochproblematisch finde für einen Bundestagsabgeordneten. Und dieses Prometheus-Institut wiederum ist Mitglied im sogenannten Atlas-Netzwerk. Das ist ein internationaler Zusammenschluss von libertären, liberalen Thinktanks, der seit Jahrzehnten dafür bekannt ist, dass seine Mitglieder aggressives, pro-fossiles Lobbying betreiben und in der Vergangenheit auch aggressive Klimawandelleugnung betrieben haben. So auch Frank Schäffler, der 2023 noch gesagt hat, das Klima verändert sich, klar, aber welche Rolle der Mensch dabei spielt, ist nochmal eine andere Frage. Also das ist ein Klimawandelleugner, hat das maßgeblich dazu beigetragen, das Gebäudeenergiegesetz zu entkernen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber man sieht sozusagen, von wie vielen Richtungen da so Einfluss ausgeübt wird, immer mit dem Ziel, fossile Geschäftsmodelle erhalten.
Robert Habeck hat mal gesagt, dass der Populismus verschiedene Themen zu einem Fetisch aufbauscht. Mm. Zum Beispiel die Maske in der Corona-Debatte und dann wahrscheinlich auch die Wärmepumpe jetzt in dieser Debatte.
Ja, mein Lieblingsbeispiel dafür ist die natürlich auch zum Springer-Konzern gehörende Welt, in der ein Text erschienen ist. Das war für mich so der Gipfelpunkt der Unsinnigkeit dieser Debatte mit der zentralen These, die Wärmepumpe ist die letzte Entfremdung des Menschen vom Feuer. Ja, so, wo man sich so, weil der Heizungsbesitzer, der mit der Gasheizung geht, noch mal in den Keller und lauscht ein bisschen im Kessel, weil das so schön macht. Ja. Ne? Also das ist halt kompletter Nonsens. Und also mehr Fetisch als Gasheizung ist wie der Höhlenmensch. Mehr geht nicht, aus meiner Sicht. Ne?
Wir hätten 2022, als wir in die Wärmepumpe eingestiegen sind, niemals uns träumen lassen, dass wir irgendwann mal die Headlines bestimmen würden mit dem Thema Wärmepumpe. Mhm. Das ist eine Heiztechnologie, die 4 bis 5 Mal so effizient heizt wie eine Gasheizung. Physikalisch macht es einfach Sinn, es rechnet sich für die Menschen. Und trotzdem gab es diese Debatte dagegen. Was kann man dagegen tun, gegen solche Desinformationskampagnen. Wir persönlich sprechen natürlich auch mit Journalisten. Es gibt fantastische Journalisten, die wirklich verschiedene Quellen sich einholen, die Fakten sich anschauen. Und dann gibt es aber auch Journalisten, wo man das Gefühl hat, man redet gegen eine Wand. Also man zeigt alle Zahlen, Daten, Fakten und da passiert aber nichts. Also du bist selber Journalist. Wie kann man damit umgehen?
Ja, also ich glaube, ich meine, das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Also darüber aufzuklären, dass es diese Einflussnetzwerke gibt und strategische Kommunikation in diesem Bereich betrieben wird und die strategische Kommunikation jetzt eben nicht mehr ist, es gibt keine Klimakrise, sondern die Gegenmaßnahmen sind alle Mist. Die wird aber von den gleichen Leuten gemacht und mit dem gleichen Geld und mit den gleichen Geldquellen und mit den gleichen Strukturen und Organisationen, Thinktanks, Stiftungen und so weiter dahinter stehen. Das ist was in der deutschen Medienlandschaft einfach wirklich ankommen muss. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder sagen und auch darauf hinweisen, diese Person hat diesen Hintergrund. Das könnt ihr nicht weglassen bei der Berichterstattung. Und das gilt nicht nur für Politiker, sondern natürlich auch für andere Akteure, die so in der Öffentlichkeit stehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, also sowohl bei der Wärmepumpe als auch bei vielen anderen Themen, Elektroauto ist ein anderes Beispiel. Ja. Die Deutschen sind, glaube ich, an vielen Punkten in Wirklichkeit eigentlich schon weiter, als die Politik es ihnen zutraut. Und ich glaube, dass sich da auch in den nächsten Jahren noch viel, viel schneller in die richtige Richtung entwickeln wird, als Frank Schäffler und andere wahrhaben wollten letztes Jahr. Aber die haben natürlich trotzdem noch mal einen gewaltigen Win eingefahren, weil ein paar hunderttausend neue Gasheizungen, das ist ein Top-Absatzmarkt. Ne? Ist ja klar.
In deinem Buch blickst du am Ende trotzdem optimistisch auf die ganze Geschichte. Und wir sehen, das ist eigentlich so eine Art Rückzugsgefecht, was da gerade geführt wird. Was lässt dich vor allem optimistisch in die Zukunft schauen?
Du wirst sagen, das ist ja die Hardcover-Ausgabe. Im Mai kommt das Taschenbuch und ich habe den Verlag zur Weißglut getrieben, weil ich das sage. Und ich habe gesagt, ein bisschen was müssen wir updaten. Mhm. Und dann habe ich 20 neue Seiten reingeschrieben, inklusive Quellen, weil im letzten Jahr alleine vor allem, also Trump spielt da natürlich eine Rolle, ist klar, aber auch, es ist so viel Positives passiert, was den Ausbau von erneuerbaren Energien weltweit angeht, was das Wachstum von Speichertechnologie angeht, auch das Wachstum von Elektromobilität. Also auch in Deutschland erzählt man sich ja das Gegenteil, aber Elektromobilität wächst weltweit exponentiell. Windenergie wächst exponentiell, Solarenergie wächst exponentiell. Speicher wächst noch viel schneller als alles andere. Also Batterien werden so schnell billiger, dass das Stromsystem in 5 Jahren völlig anders aussehen wird als das von heute. Das passiert alles in real time. Ich sage eine Zahl, die finde ich, sollten sich die Leute merken. Im Jahr 2024 waren 92,5% der weltweit zugebauten Stromerzeugungskapazität 92,5% weltweit erneuerbar. Ja? Also es wird praktisch nichts mehr zugebaut außer erneuerbare Energien. In Deutschland ist immer die Rede von deutschen Alleingängen. Es könnte von der Wahrheit nicht weiter entfernt sein. Und das ist das, was mir Hoffnung gibt. Der Markt hat längst entschieden. Die Frage ist nur, geht das schnell genug, dass wir uns noch an den Haaren aus dem Sumpf ziehen oder nicht?
Jetzt, wo wir sprechen, ist der Koalitionsvertrag eben gerade abgeschlossen worden. Muss jetzt noch bestätigt werden. Wie schaust du auf den Koalitionsvertrag mit Blick auf die Dekarbonisierung der Wirtschaft in Deutschland?
Ja, der ist so ein bisschen so ein Twitterwesen, der Koalitionsvertrag, glaube ich. Also da stehen ganz viele Sachen drin, die aus meiner Sicht 1:1 aus dem letzten Koalitionsvertrag stammen könnten. Also Ausbau erneuerbarer Energien, sehr, sehr konkrete Dinge auch, Ausbau Speichertechnologie, bidirektionales Laden, Flexibilisierung des Stromnetzes, Smart Meter, alles Dinge, die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, schon seit Jahren fordern, will jetzt offensichtlich auch die Union. Es steht aber auch Blödsinn drin, wie wir müssen mit Wasserstoff in allen Farben arbeiten, das heißt auch grauer Wasserstoff, und grauer Wasserstoff wird aus Erdgas gemacht und das ist ineffizienter, geht's nicht. Alternative Gase in den Gasnetzen, die Gasnetze müssen erhalten bleiben und so. Also da merkt man, ist die Handschrift der guten alten Gaslobby auch wieder zu erkennen. Und ich glaube, ganz viel von dem, was da drinsteht, wird im Endeffekt dann im konkreten Gesetzgebungsprozess erst so richtig ausverhandelt. Aber ich bin verhalten optimistisch, dass auf Friedrich Merz, einfach weil dass die ökonomischen Realitäten nun mal so sind, wie sie sind, dazu verdammt sein wird, grüne Energiepolitik zu machen. Auch weil ihm die deutsche Industrie sagt, Entschuldigung, wir wollen aber diesen billigen Strom. Und nicht jetzt nur, weil ihr euren Wählern was anderes erzählt habt, weiter Kohle verbrennen.
Da zum Abschluss die Frage zur Wärmepumpe. Glaubst du, die Wärmepumpe wird sich auch in Deutschland durchsetzen?
Ich bin davon 100% überzeugt. Es ist generell. Also, mein Lieblingsschlagwort im Augenblick ist Electric Europe. Ja? Das ist ja ein Win-Win-Win-Win-Win-Geschäft. Wenn wir wollen, dass Wladimir Putin kein Geld mehr hat, müssen wir aufhören, Öl und Gas zu verbrennen. Wenn wir wollen, dass der Emir von Katar, der die Hamas finanziert, kein Geld mehr hat, müssen wir aufhören, Öl und Gas zu verbrennen. Wenn wir Donald Trumps Spendern das Wasser abgraben wollen, müssen wir aufhören, Öl und Gas zu verbrennen. Und natürlich sind Wärmepumpen sind effiziente Arten, sein Haus zu heizen. Die Preise werden weiter fallen, hoffe ich, gehe ich davon aus. Die Strompreise werden mittelfristig fallen, weil erneuerbare Energien billig sind. Mit einer Wärmepumpe zu heizen macht sehr angenehmes Raumklima. Früher oder später werden sich die Leute dessen bewusst werden. Und sowohl die ökonomische Realität als auch die geopolitische Realität wird dazu führen, dass das gar keinen anderen Weg gibt, glaube ich, ganz ehrlich. Sage ich jetzt nicht, weil ich bei euch sitze. Es gibt noch genügend andere Unternehmen, die Wärmepumpen einbauen. Aber ich bin da sehr optimistisch.
Danach kann nichts mehr kommen. Danke, dass du bei uns heute warst.
Sehr gerne.